Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Massimo Majo.
Hallo, herzlich willkommen. Wie sieht das Leben eines Gangster-Rappers hinter den Kulissen aus?
Aykut, wie geht's dir?
Du fragst mich gerade wie mein Therapeut. Wie es mir geht? Mir geht's gut, Brudi. Ich war in Therapie. Guck mal, ganz ehrlich, ich wäre gestorben, wenn ich da reingegangen wäre. Ich war schon tot.
Ja, fast tot war er. Das sagt der Rapper Haftbefehl. Hier über sich, einer der erfolgreichsten Rapper überhaupt in Deutschland. Es gibt eine neue Doku über ihn und die erzählt von seinem Erfolg. Erzählt aber auch davon, wie dreckig es ihm ging und wie Therapie ihm jetzt hilft. Das ist kein schillerndes Gangster-Rap-Leben, das da gezeigt wird. Was die Doku aber erzählt über Haftbefehl und über Rap und Musikindustrie in Deutschland, das schauen wir uns gleich an, hier im Kompressor. Der Rapper Haftbefehl gehört zu den prägendsten, meistgehörten und auch meistdiskutierten Rappern Deutschlands. Mit Songs wie Chabos wissen, wer der Babo ist, hat er die deutsche Sprache mitgeprägt, wenn man so will. Und eine neue Doku über ihn heißt jetzt auch genauso Babo. Erzählt seine Geschichte, zählt von den vielen Auf und Abs, vom großen Erfolg, aber auch vom exzessiven und auch sehr selbstzerstörerischen Drogenkonsum. Ist ein Film von Juan Moreno und Sinan Sevinç. Und was wir da für eine Figur erleben, auch für einen Menschen, das kann ich jetzt mit Joanna Tischkau besprechen. Sie ist Regisseurin, Choreografin und Tänzerin, befasst sich in ihren Arbeiten viel mit medialen Bildern, auch von Hip-Hop-Kultur. Ihre Arbeit, die gerade beim Festival Politik im Freien Theater in Leipzig zu sehen war, die ist zum Beispiel nach einem Song von Haftbefehl benannt, nämlich Ich nehme dir alles weg. Hallo Frau Tischkau.
Hallo, guten Tag.
Der Film beginnt ja mit einer großen Würdigung von Haftbefehl. Da hört man viele bekannte Musiker wie Kool Savas, Rata oder Jan Delay, die ihn preisen. Und zwar als größten Künstler, den der deutsche Hip-Hop je hervorgebracht hat.
Rapmäßig unantastbar, der König. Er ist durch die Backstage gelaufen und hat mir gesagt, das ist er, das ist unser Biggie.
Wer dann reinschreit ins Mikrofon und ob die Tonlage stimmt oder nicht, das juckt ihn einfach nicht.
Haftbefehl ist der größte Künstler, den die Deutschrap-Szene je hervorgebracht hat.
Wie würden Sie denn Haftbefehl beschreiben? Ähnlich oder sind es so diese erwartbaren Superlativen, die es braucht für die Fallhöhe, für so eine Doku?
Ja, ich weiß nicht, ob ich ihn, ich bin Fan auf jeden Fall, ich weiß aber nicht, ob ich ihn als größten Rapstar, den Deutschland je hervorgebracht hat, beschreiben würde. Ich glaube aber, worum es in diesen Beschreibungen ja geht, dass Haftbefehl ja schon für so eine Art Paradigmen und auch Stilwechsel im Deutschrap steht. Ich glaube, es stimmt ja, dass es im Deutschen quasi davor nicht, oder es gibt im Deutschen keine kreolischen Sprachmixe. Ja, das hat ja auch was mit der unterschiedlichen Kolonialgeschichte Deutschlands zu tun. Und in Frankreich oder auch in UK ist das ja viel selbstverständlicher, dass es da ja so kulturelle Sprachvermischungen gibt. In der Doku nennt es Materia auch, bin ich jetzt ein bisschen schwierig, aber Ghetto Esperanto. Mhm. Und ich glaube schon, dass das wirklich sehr außergewöhnlich war. Und er hat ja dann in dem Sinne auch so eine Art, oder hat vermeintlich ja den deutschen Gangster-Rap erfunden. Mhm. Und ich glaube, das hat, wie gesagt, schon so die Rap-Kultur verändert. Ich glaube, die andere Ausnahme ist für mich so ein bisschen, da wird ja auch in der Doku drüber gesprochen, dass er einen ganz besonderen Flow hat. Und für mich besteht das aus dieser besonderen Kombination von sehr genialen Beats von seinem Produzenten Bazazian, den Sprachspielen, der Melodien. Und es wird ja dann fast irrelevant, welchen Sprachen da genau vorkommen, weil die Musik zu so einer hörbar spürbaren Erfahrung wird. Und ich glaube, das ist das Besondere an Haftbefehl.
Mhm. Das wird ja auch in der Doku so oft erzählt. Ne? Das ist einfach, du spürst es. Man spürt ihn, man spürt ganz viel, wenn man ihn so hört. Das ist so das, damit geht die Doku los und dann erzählt sie aber natürlich noch viel mehr. Es geht nicht nur um seine Virtuosität oder wie auch immer. Wie kann man das beschreiben? Wie erzählt dieser Film diese Geschichte von Haftbefehl?
Ja, also ich würde sagen, dass die Doku so eine Art Kombination aus ja Interviews von Familienangehörigen, also man hört seine zwei Brüder, seiner Frau Nina Anhan, Kollegin aus dem Rap-Business ist. Also man hört da, wie schon erwähnt, Jan Delay, Materia, aber auch Mitarbeitenden von Plattenfirmen, ne, seinen A&R, von Universal, auch glaube ich einen persönlichen Assistenten von ihm, und man sieht ihn auch im Alltag mit seiner Familie, im Studio, bei Auftritten, und teilweise sieht man ihn aber auch sehr verletzlich, alleine im Hotelzimmer im Drogenrausch. Die Interviews oder die Erzählungen seiner Weggefährten werden dann mit nachgestellten Szenen illustriert, die mir teilweise ein bisschen zu überdramatisierend und romantisierend dann auch sind.
Da sieht man dann richtig, wie er quasi nachgestellt irgendeinem CEO von irgendeiner Plattenfirma so in Schwitzkasten nimmt und oder sowas, ne?
Genau, und ich persönlich auch als Künstlerin brauche dann, glaube ich, diese Illustrierung nicht. Ich kann mir das gut vorstellen, aber ja.
Ich finde spannend, dass da immer wieder so unterschieden wird zwischen ihm als Privatperson. Das sagt ja die Frau dann ganz oft, ne? Also Aykut, den liebt sie, aber Haftbefehl, der hat ganz viele Probleme verursacht. Wie wird das so unterschieden, also diese zwei Figuren sozusagen von ihm?
Ja, ich glaube, das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, ne? Es geht einerseits um Haftbefehl, den Künstler, die auch Kunstfigur, und es geht um Aykut Anan, den Familienvater und vielleicht auch vermeintlichen Privatmensch, den man so schwer greifen kann. Und ich glaube, dieser Konflikt ist auch so das, worunter er ja so am meisten leidet, glaube ich, und den vielleicht der Drogenkonsum auch dann noch verstärkt, nämlich, dass er die Grenzen dieser beiden Figuren nicht mehr unterscheiden kann. Also es geht ja auch ganz stark dann um seine Familiengeschichte, um die Beziehung zu seinem Vater, der sich das Leben genommen hat, als er 14 war, und auch, glaube ich, dann selber seiner Schwierigkeit, vielleicht ein anderer Vater zu werden und zu sein, ne, bei seinen Kindern zu sein, bei seiner Familie zu sein. Und er sagt dann selber, dass er nicht der Vater aus der Kellogg-Familie sein kann. Das wäre nicht er. Und ich glaube, dieser Konflikt ist ein ganz großer Teil von seinem, von seiner Drogensucht oder von seinem internen Kampf so mit sich selbst.
Das ist ja letztlich eine Leidensgeschichte, die erzählt wird, ne? Also erst wird er so etabliert, eben als der große Star, der er ja auch ist. Und gleichzeitig wird dann immer klarer, okay, der hat aber richtig massive Probleme. Wie wird das denn erzählt?
Ja, ich glaube, ich finde das auch ganz spannend, weil am Anfang fängt die Doku ja so an, als ob jetzt hier ein Superstar gefeiert wird. Also es wird vermeintlich so eine Ikonografie aufgemacht, ne? Und dann wird aber so ziemlich schnell klar, indem dieser Vorfall in Mannheim bei einem Konzert, ich glaube, das war 2022, dann da so ein bisschen näher drauf eingegangen wird, dass er da zusammengebrochen ist auf der Bühne. Und dann wird eigentlich klar, dass diese Fassade des Superstars, des Rapstars eigentlich mit ganz viel Kraft von Plattenfirmen, Familien, Produzenten noch aufrechterhalten wird und dass eigentlich da selber eine extrem fragile, zerbrechliche Figur steht, die auch unberechenbar ist und die diese ganze Arbeit um ihn herum auch braucht.
Und die dann fast eigentlich kollabiert, ne, durch seinen Drogenkonsum und der dann einfach nicht mehr kann.
Ja.
Würden Sie sagen, es geht hier um Haftbefehl oder eben um Aykut Anhat, oder geht es hier auch irgendwie größer um die Rap-Szene in Deutschland oder irgendwie Musikstars in Deutschland?
Ja, ich glaube schon, dass es auch so ein Spiegelbild der deutschen Rap-Szene ist. Ich meine, es gibt ja auch eine Stelle in der Doku da, wo der Rapper Khatar auch sagt, dass man als Rapper irgendwie immer versuchen muss zu lächeln. Ich glaube, er meint jetzt auch gar nicht lächeln. Ich glaube, er meint eher, die harte Schale aufrechtzuerhalten, auf der Bühne zu stehen, immer wieder zu performen, und dass das eben nicht machbar ist als Künstler, diese Erwartung zu erfüllen, und dass man dann eben zu Hilfsmitteln greifen muss. Und ich glaube, dass die Doku auch, ja, also teilweise sind da Stimmen, die mir zum Beispiel gefehlt haben. Ich habe mich zum Beispiel gefragt, es gibt sehr wenig weibliche Perspektiven. Es gibt einmal die Rapperin Liz aus Frankfurt, die zu Wort kommt, und natürlich auch seine Frau Nina Anan. Aber ansonsten zum Beispiel gibt es so super viel Raum dem Vater, der Geschichte des Vaters, der ja auch anscheinend schon glücksspielsüchtig war wahrscheinlich. Dem wird so sehr viel Raum gegeben, aber man fragt sich zum Beispiel, wo ist die Perspektive seiner Mutter? Und wo ist vielleicht auch eine kritische Perspektive auf diese patriarchalen Strukturen des Raps, die Männlichkeitsbilder des Raps, die Haftbefehl ja ganz stark reproduziert, die meiner Meinung nach nicht so kritisch hinterfragt werden. Und ich glaube aber, eigentlich ist auch ein großer Teil seines Leidens, diese Figur und dieses Männlichkeitsbild geschaffen zu haben, aber daraus nicht rauszukommen, ja, weil er struggelt halt ganz stark auch mit seiner Vaterrolle, ne?
Und das steht auch für die Rap-Szene insgesamt, meinen
Sie? Ich finde schon, also genau,
Interessant ist ja, dass diese Serie, wie so oft, ne, in letzter Zeit irgendwie so sehr authentisch erzählen möchte von so einem Promi. Gibt es ja sehr viele Serien über Beckham zum Beispiel oder so. Und hier ist es aber nochmal ein bisschen weiter gedreht, weil Haftbefehl selber auch unbedingt will, dass man ihn in all seinem Leid auch erlebt. Wir hören mal kurz eine Szene zum Schluss des Films.
Mal kurz Pause. Lass laufen! Nein, lass laufen! Ist mir scheißegal. Ihr wollt mich sehen? Hier bin ich. Ja, dann geh.
Ich muss leider jetzt gehen.
Dann geh. Und dann brich ich bitte ab.
Was bricht morgen
ein? Ich brich die Luke ab.
Also, das ist nicht immer angenehm zu sehen. Wie schätzen Sie das denn filmethisch ein? Also Authentizität um jeden Preis, auch wenn der Protagonist das will, aber auch wenn es eigentlich ganz klar mit mentalen Problemen zu tun hat?
Ja, ich finde das eine schwierige Frage. Ich finde die Doku stark. Ich finde, sie schafft es auch, die Komplexität seiner Sucht mehr oder weniger authentisch darzustellen. Sie ist auch sehr düster. Also ich glaube, sie schafft es schon sehr gut, so ein bisschen dieser Romantisierung seiner Rap-Welt und auch das, was in seiner Musik passiert, zu konterkarieren. Das schafft sie schon ganz gut. Aber ja, das ist immer so eine Frage. Ich meine, wir gehen davon aus, dass er dann später im nüchternen Zustand diese Doku nochmal angeschaut hat und dem dann der Veröffentlichung zugeschaut hat. Ich glaube, die Doku versucht, den schmalen Grat zwischen Ikonisierung und Warnung zu füllen. Ich bin mir nicht sicher, wie gut das funktioniert. Der Film ist zum Beispiel ab 16. Zu Anfang wird auch der Kontakt zu einer Drogenberatungsstelle eingeblendet. Und gleichzeitig will sie aber natürlich unterhalten und bedient sich dann auch den klassischen Mitteln von Unterhaltungsfernsehen und vielleicht auch von so ein bisschen Dramatisierung. Und ich bin da selber ambivalent.
Ja, okay. Ja. Und insgesamt würden Sie sagen, ist es eine sehenswerte Doku über Haftbefehl? Erfährt man da Neues oder für wen ist diese Doku?
Ich glaube auf jeden Fall, dass die Doku für Fans ist. Ich glaube auch, dass die Doku für Menschen sind, die sich vielleicht noch nicht so viel mit Haftbefehl beschäftigt haben. Doch ich finde, die ist auf jeden Fall sehenswert, die ist stark. Ich finde ganz besonders, dass die Doku es schafft, ja auch dieses Konstrukt Musikindustrie nochmal so ein bisschen mit in die Verantwortung zu ziehen. Also es wird ja auch ganz klar, dass die gerade die Leute aus der Plattenfirma sagen, da gibt es diesen einspannenden Moment, ich weiß nicht mehr, wie der Interviewpartner heißt, der dann sagt, naja, es ist so lange witzig, bis es nicht mehr witzig ist. Und dann auch ganz klar sich selbst damit so meint. Also oder das klar ist so, hey, wir tragen da auch mit Verantwortung. Und ich finde, das ist sehr gelungen an der Doku.
Die Doku heißt Babo, die Haftbefehl-Story und die ist ab morgen bei Netflix zu sehen. Und morgen können Sie auch in unserer Sendung Corso im Deutschlandfunk ein Interview hören mit dem Schauspieler Elias Mbarek, der diesen Film co-produziert hat. Und ich habe über den Film gesprochen mit der Choreografin und Tänzerin Joanna Tischkau. Ganz herzlichen Dank dafür.
Ja, danke.
Der CSD in Cottbus, der jetzt am Samstag lief, das war ein besonderer. Es war der letzte CSD in dieser Saison. Der war mit Spannung erwartet worden, denn es gab Gegendemos. Letzte Woche wurde noch ein Müllcontainer vor einem queeren Zentrum in Cottbus angezündet. Und auch eine Besonderheit, bei diesem CSD war auch ein sorbisches Kollektiv vertreten. Die Sorben sind ja eine national anerkannte Minderheit mit eigener Sprache, eigener Flagge, leben in der Lausitz, zu der eben auch Cottbus gehört. Und auch wenn die sorbische Kultur eher dafür bekannt ist, alte Tradition zu bewahren, gibt es eben auch das sorbische Kollektiv Vakuum, das zeigen will, dass sorbisch sein und queer sein durchaus zusammengeht, auch beim CSD. Wie dieser CSD verlaufen ist am Samstag in Cottbus, erzählt uns jetzt unser Reporter Mathieu Braun.
Etwa 800 Menschen sind an diesem Samstagnachmittag vor der Cottbusser Stadthalle versammelt. Der Himmel ist bedeckt, sie hoffen, dass es nicht regnet und dass ihre CSD-Parade nicht auf die Gegendemo trifft.
Natürlich ist es in Cottbus oder Röschebus schon so, dass man Sorge hat, auf den CSD zu gehen, mehr zum Beispiel als jetzt in Berlin. Aber ich würde mich davon eigentlich nicht abhalten lassen, gerade hier in Sorbistan für Minderheitenrechte zu kämpfen.
Sorbistan, so nennt Luca seine sorbische Heimat. Sie erstreckt sich über Teile Brandenburgs und Sachsens. Cottbus ist mittendrin. Deshalb haben Luca und seine FreundInnen auf dem Cottbuser CSD einen sorbischen Blog organisiert.
Wir haben eine sorbische Flagge dabei und ein paar sorbische Schilder haben wir auch mit. Und eine Liste mit sorbischen Demosprüchen und Liedern, die wir gerade... Wir singen uns warm.
Wettworto, da Budeschina, Ujica, Jovschuzi, Queerna. Vom Spreewald bis nach Bautzen, die Lausitz ist überall queer. Dann müssen wir schicken, eine Antifaschistki. Also wir sind alle AntifaschistInnen.
Auf Mayas Schild steht Queer, Sexy, Sorbisch. Für sie ist es eine Selbstverständlichkeit, dass sich Minderheiten gegenseitig unterstützen.
Die Sorben sind eine Minderheit und queere Leute sind scheint jetzt auch immer noch eine Minderheit. Und Minderheiten müssen halt zusammenhalten. Also wir haben halt auch einen ganz schönen Spruch, wo Minderheiten für Minderheiten und wir halten halt alle zusammen.
Schließlich hätten auch SorbInnen mit Diskriminierung zu kämpfen.
Aber man kriegt schon ab und zu mal auch so Sprüche an den Kopf geknallt mit dem, hey, wir sind hier in Deutschland und man spricht Deutsch.
Und auch der Rechtsruck macht vor SorbInnen nicht Halt, sagt Maya. Im Gegenteil.
Und was ich so mitbekommen hatte, halt dann auch, dass in der Oberlausitz beispielsweise Nazi-Pulks sich zusammengeschlossen hatten und jungen SorbInnen aufgelauert waren vor irgendwelchen sorbischen Clubs oder ja, wo sorbische Veranstaltungen waren und dann halt nach der Party wurden die zusammengeschlagen aufs Übelste.
Die Parade setzt sich in Bewegung. Es geht auf menschenleeren Straßen durch die Stadt. Die Stimmung ist kämpferisch, dieser CSD ist mehr Demonstration als Party. Aus einigen Fenstern winken Menschen. Auf einem Balkon mit Energie-Cottbus-Flagge zeigt ein Mann den Mittelfinger. Die jungen SorbInnen sind heute nicht nur hier, um ihre Solidarität mit der queeren Community zu zeigen, sagt Luca.
Es gibt eben auch sorbisch-wendische Queers, die an diesem Spannungsfeld von zwei Minderheiten stehen und für beide Minderheiten kämpfen müssen und sich auch nicht entscheiden wollen, ob sie jetzt sorbisch oder queer demonstrieren. Das gehört beides zu unserer Identität und gehört auch beides von uns zusammen.
Luca ist heute in doppelter Funktion hier. Als queerer Mensch und Sorbe. Das war nicht immer selbstverständlich.
Ich würde sagen, dass sich so eine gewisse Bewegung bildet jetzt in den letzten Jahren, die eben auch sagt, hey, wir haben keine Lust mehr, in sorbischen Räumen nicht darüber sprechen zu können, dass wir queer sind, oder in queeren Räumen nicht mehr darüber sprechen zu können, dass wir sorbisch sind, weil es da nicht gekannt wird oder nicht verstanden wird. Wir brauchen unseren eigenen Space.
Luca ist Teil von Kollektiv Vakuum, einer Gruppe junger SorbInnen, die ihre Kultur am Leben erhalten, aber dabei auch die Tradition modernisieren wollen.
Ich glaube, dass Traditionen mit der Zeit gehen müssen, weil sonst ist es kein authentisches Ausleben von Traditionen mehr, sondern Folklore. Wir tun so wie vor 100 Jahren oder vor 150 Jahren. Für mich gehört zum Weiterleben einer Kultur und einer Tradition dazu, dass sie sich verändert und an die gegebene Zeit eben anpasst.
Das Kollektiv Vakuum hat dieses Jahr etwa eine queere Vogelhochzeit inszeniert. Der sorbische Brauch wird vor allem in Kindergärten gefeiert.
Die Geschichte ist eigentlich immer, dass quasi zwei Vögel heiraten in einer Heterokonstellation. Und wir haben uns gesagt, hey, wir konnten das als Kinder nie auf, und auch jetzt nie auf eine Art und Weise sehen, dass jemand heiratet, der ist wie wir. Und wir möchten das auch sehen, wir möchten es repräsentiert sehen in unserer Kultur.
In der Version des Kollektiv Vakuum platzte ein Kakadu in die Zeremonie. Es kommt schließlich zu einer queeren Doppelhochzeit voller bunter Vögel. Sorbische Kultur anpassen bedeutet auch, die Sprache zu modernisieren, erzählt Tamko.
Also Geschlecht ist unglaublich wichtig im Sorbischen, damit die Sprache funktioniert. Wenn man beispielsweise sagt, dass man gut geschlafen hat, dann sagt man das schon je nach Geschlecht unterschiedlich, nach der Endung.
Tamko benutzt nicht binäre Pronomen. Das hat auch die sorbische Tageszeitung Zasnik in einem Artikel übernommen.
Also ich bin die allererste Person, die mit nicht-binären Pronomen im Zasnik abgebildet wurde. Und das hat mich so unglaublich glücklich gemacht, dass ich wirklich einfach geheult habe.
Plötzlich Bewegung am Rand. Die Polizei umstellt ein paar Jugendliche, bis die Demonstration an ihnen vorbei ist.
Zusammen gegen den Faschismus! Alle!
Am Endpunkt angekommen werden alle, die nicht aus Cottbus kommen, von der Polizei zurück zum Bahnhof eskortiert. Es sind viele.
Kommt mit uns bis zum Schluss, weil die Polizei hat euch im Blick.
Zu Übergriffen kommt es heute nicht. Aber es fängt dann doch noch an zu regnen.
Mathieu Braun war für uns beim letzten CSD dieser Saison dabei, der CSD in Cottbus, der jetzt am Samstag stattgefunden hat und bei dem auch ein queeres sorbisches Kollektiv mitgelaufen ist. Haben Sie gehört? Hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur. Die Zukunft kommt in immer größeren Schritten auf uns zu. So fühlt sich das ja manchmal an. Die KI-Video-App Sora 2 zum Beispiel, die sorgt in den USA ja gerade für sehr viele Diskussionen, weil bisher war es noch relativ aufwendig, realistische KI-Videos zu erstellen. Aber mit Sora 2 ist das jetzt anders. Sora 2 von OpenAI, die braucht nur einen Satz und erstellt dann in wenigen Sekunden entsprechende Videos, gerne auch mit uns NutzerInnen in der Hauptrolle, wenn wir das wollen. In Europa gibt Sora 2 offiziell noch nicht, aber unser Korrespondent Nils Dumps aus den USA, der hat Sora 2 für uns getestet, hatte Spaß, war am Ende aber auch ziemlich erschüttert.
Die Sora-App kann schon Spaß machen.
Okay, hier stehen vier Waschbären gestapelt übereinander, tun so, als wären sie ein Mensch und haben so einen Trenchcoat an, ein kleines Hütchen auf und wollen an der Tür Trick or Treat, also Süßigkeiten holen für Halloween.
Sie kann aber auch irritieren.
Ein riesengroßer Feuerlöscher stürmt durch ein Haus und zerstört das Haus.
Sie macht auch vielen Sorgen und hat viele verärgert. Aber der Reihe nach.
So sieht die App aus.
Sora sieht TikTok sehr ähnlich und lässt sich auch so bedienen. Ich wische mich durch die Videos.
This is my house! Oh, you.
Der große Unterschied, ich muss absolut keine Ahnung davon haben, wie ich ein Video drehe. Ich tippe einfach ein, wie der Clip aussehen soll. Ein Satz reicht und die KI-App generiert sehr schnell ein entsprechendes 10-sekündiges Video.
Warum ist Sora so erfolgreich?
Nutzer können sich auch selbst in den KI-Videos auftauchen lassen. Das macht die App so interessant. Für die sogenannten Cameos müssen sich User einfach kurz selbst filmen. Dann können sie sich sozusagen selbst deepfaken.
Zeig mich als Football-Profi im Super Bowl-Finale. Und dann dauert es keine Minute.
Beginne!
Okay, krass, das Bild ist gut, wobei ich im echt eine breitere Zahnlücke habe.
Nils, what does this moment mean to you?
This means everything. We fought for this all year.
Aber die Stimme, ja, die ist nicht so perfekt getroffen, finde ich.
Auch Personen des öffentlichen Lebens tauchen in den Videos auf. Das kann unterhaltsam sein. In diesem Clip ist Ex-Basketballstar Shaquille O'Neal ein Balletttänzer.
Shaq, that was incredible. I did not expect those turns from you.
Appreciate it. I've been practicing.
Es gibt aber auch problematischere Fälle.
Darum gibt es Kritik.
User konnten für KI-Clips zum Teil auch schon verstorbene Promis verwenden, obwohl die App-Macher von OpenAI nicht die entsprechenden Rechte hatten. Michael Jackson erschreckt sich vor einem Bär.
Oh my gosh, okay, he's leaving, I'm all right.
Woo. Super Mario flieht vor einer Polizeikontrolle.
Woohoo, look at that speed, my friends.
Das sind harmlosere Beispiele. Die Washington Post hat aber auch Videos gefunden, in denen Martin Luther King Jr. während seiner I Have a Dream-Rede Affengeräusche macht. Hollywood-Studios, Künstleragenturen und Angehörige haben die Urheberrechtsverstöße kritisiert. Erst danach hat OpenAI die Regeln verschärft. Die Tochter des verstorbenen Schauspielers Robin Williams, Zelda Williams, postete: Hört auf, mir KI-Videos meines Vaters zu schicken. Ihr macht keine Kunst, ihr verarbeitet das Leben von Menschen zu ekelhaften Hotdogs und schiebt sie anderen in den Hals in der Hoffnung, dafür ein Like zu bekommen. Widerlich.
Mein Fazit?
KI-Videos sind nichts Neues. Mit Apps wie Sora braucht man jetzt aber wirklich überhaupt kein Vorwissen mehr, um extrem realistisch wirkende Videos mit Sound zu erstellen. Das ist extrem problematisch. In ein paar Sekunden hatte ich zum Beispiel auch einen Clip, in dem jemand Stimmzettel klaut.
Hey!
Stop! You took the ballots!
Hey! Somebody call the police!
Und ja, auch die Sora-Wasserzeichen lassen sich relativ einfach entfernen. Sam Altman von OpenAI gibt sich verantwortungsbewusst.
In some number of months or years,
in ein paar Monaten ist die Technik überall verfügbar. Wir helfen der Gesellschaft, indem wir sie früh, aber mit Sicherheitsmaßnahmen veröffentlichen, und dann kann sich die Gesellschaft daran gewöhnen.
And the technology have time to kind of co-evolve.
OpenAI hat mit den Urheberrechtsverletzungen aber viel Vertrauen verspielt. Dass sich die App schnell verbreitet und Schlagzeilen macht, schien erstmal wichtiger zu sein, als Rechte einzuhalten. Seit Sora funktionieren soziale Medien für mich kaum noch als Informationsquelle. Es war schon vorher nicht einfach. Die App hat mich aber endgültig in eine Art Vertrauenskrise mit sozialen Medien gestürzt. Bei Inhalten, die nicht von absolut vertrauenswürdigen Kanälen stammen, ist es für mich fast unmöglich zu sagen, ob sie echt sind oder nicht.
Unser Korrespondent aus den USA, Nils Dams, hat die Sora 2 App für uns ausprobiert und hat fast so eine Art KI-TikTok vorgefunden. Ist in Europa bisher noch nicht offiziell freigegeben, aber das ist wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit. Wie prägen einzelne Bilder unser Verständnis von Gesellschaft? Wenn wir zum Beispiel an die Ereignisse von Rostock-Lichtenhagen denken, 1992, als ein Mob von Rechtsextremen und auch von gewöhnlichen Bürgerinnen und Bürgern gegen Asylbewerber Sturm gelaufen sind. Damals ist ein Foto entstanden, das besonders viel zu sehen war und das bis heute eine besondere Karriere gemacht hat. Nämlich das Foto eines Mannes, der den Hitlergruß zeigt, im deutschen Fußballtrikot und in Jogginghose und der sich offensichtlich eingenässt hatte. Harald Ewert hieß dieser Mann und der wurde zum Symbol für vielleicht sowas wie den hässlichen Deutschen. Und wie dieses Bild das Verständnis von den rassistischen Ausschreitungen damals geprägt hat und welche Bilder dadurch überblendet wurden, darüber spreche ich jetzt mit dem Kulturwissenschaftler Matthias Lorenz vom Deutschen Seminar der Uni Hannover. Der hat nämlich ein Buch geschrieben über dieses und auch andere Bilder der Ausschreitungen damals in Rostock-Lichtenhagen. Hallo Herr Lorenz.
Hallo, ich grüße Sie.
Was macht denn dieses Foto, das ich gerade beschrieben habe, so besonders? Wieso ist es so bekannt geworden und wieso wollten Sie darüber schreiben?
Weil das Foto so unangenehm ist und weil es natürlich auch so eine lange Wirkungsgeschichte entfaltet hat. Das ist ja damals im Spiegel erschienen und ganz häufig nachgedruckt worden in der direkten Berichterstattung über die Ereignisse und zwar auch international. Es war also auch auf der Titelseite der New York Times. Aber dieses Foto hat sich gehalten. Es ist immer weiter tradiert worden, auch in der linken Bewegung. In Satiremagazinen wie der Titanic gab es zum Beispiel eine Witzpostkarte Herren-Jogginghose Pre-Pissed, könnte man da bestellen, also in Anspielung eben auf diesen Fleck auf der Hose. Und Jan Böhmermann hat es vor 10 Jahren schon nachgestellt. Klaas Häufer-Umlauf hat seine Bläserkapelle beim Eurovision Song Contest oder beim Bundesvision Song Contest mit genau solchen Hosen und Trikots ausgestattet. Also das Bild wird immer wieder zitiert. Zuletzt übrigens im Zusammenhang mit Elon Musks Hitlergruß bei der Amtseinführung von Donald Trump. Also das ist irgendwie eine bildliche Ikone geworden, die sich gehalten hat und wo man sich ja doch fragt, warum eigentlich bleibt dieses Bild und was sagt es vor allen Dingen aus?
Ja, und Sie schreiben ja, dass dieses Foto, ein Grund, warum das vielleicht so geblieben ist, ist, dass dieses Foto das Selbstbild Westdeutschlands stabilisiert hat. Das Bild von einem von den Nazi geläuterten Deutschland. Inwiefern erläutern Sie das mal?
Na, es gibt die These, dass jede Gesellschaft eine Basiserzählung über sich selber hat. Und die Basiserzählung der Bundesrepublik und auch der DDR eigentlich wäre die, wir haben aus der Vergangenheit gelernt, wir sind jetzt antifaschistische Staaten. Und diese Basiserzählung ist natürlich erschüttert, wenn über 4-5 Tage in Rostock ein rassistisches Pogrom läuft mit Tausenden von Tätern und Beiständern und die Polizei das nicht in den Griff bekommt. Und ganz klar die Attackierten aus rassistischen Gründen attackiert werden, nämlich vor allen Dingen AsylbewerberInnen und VertragsarbeiterInnen aus Vietnam. Und wenn man aber glaubt, dass man als Bundesrepublik geläutert sei, dann darf man ja nicht zulassen, dass das Rassismus ist. Also das ist damals auch extrem geleugnet worden, dass es sich hierbei überhaupt um Rassismus gehandelt habe. Und das ist dann so weggedrückt worden als ein Ereignis im Grunde der Nachwendewirren. Die Leute im Osten waren irgendwie ein bisschen durcheinander nach der Wende. Und dann hat sich das eben mal da so ein bisschen hochgeputscht. Und dafür,
dieser Harald Ewert ist dann Symbol für diese Verwirrung.
Genau. Genau. Und man kann sich ja überhaupt niemanden weniger politisch Verantwortlichen vorstellen als einen offensichtlich Volltrunkenen, der in einem Zustand, der nicht mehr Zurechnungsfähigkeit ist, dass er sich sogar einpinkelt und dann diesen halbherzigen Hitlergruß macht und mit den Augen auch völlig irre da in die Landschaft schielt. Also das ist, glaube ich, auch das, was es so leicht gemacht hat, dieses Bild zu verbreiten. Denn das ist der Wendeverlierer. Das ist der Ossi, das ist der hässliche, dumme Deutsche, mit dem wir aufgeklärten ZeitleserInnen und so weiter doch alle nichts zu tun haben.
Und Sie haben bei der Recherche auch noch eine zweite Aufnahme gefunden von Harald Ewert, genau in dieser Situation, also in demselben Moment, aber aus einer leicht anderen Perspektive, die dann nochmal was anderes erzählt. Vielleicht, wie verändert dieses zweite Foto die Perspektive?
Ja, das war für mich also ein total spannender Fund, weil ich tatsächlich auf den Fotografen Jürgen Siegmann gestoßen bin, der damals mit Martin Langer, der das berühmte Bild gemacht hat, zusammen für den Spiegel unterwegs war. Die waren beide für die gleiche Bildagentur tätig. Und Siegmann hat im Grunde das, wie ich finde, Originalfoto gemacht, in dem Harald Ewert nämlich in die Kamera blickt, nicht schielend, nicht irre aussehend, auch einen deutlich ausdefinierteren Hitlergruß macht und auch der Mann, der neben ihm steht, den man bis heute nicht identifizieren konnte, nicht so peinlich berührt weglacht, sondern eher zustimmend das Ganze zu kommentieren scheint, nonverbal. Das heißt, ich glaube, Ewert hat eigentlich für diese Aufnahme von Jürgen Siegmann posiert und die kann man nicht so einfach wegdrücken. Da steht nicht so ein total lächerlicher, unzurechnungsfähiger Typ, sondern einer, der trotz des Pissflecks offensichtlich Überzeugungstäter ist.
Und dieses Bild wird dann eben von der Gesellschaft vielleicht nicht so angenommen, weil es eben nicht dem geläuterten Bild Deutschlands entspricht. Sie sagen ja auch, dass dieses eine ikonische Bild so viele andere Bilder überstrahlt hat, überdeckt hat, die ja natürlich auch entstanden sind rund um diese Ausschreitungen damals. Zum Beispiel ein Foto von einem Besuch einer jüdischen Delegation, die dann ein paar Wochen später nach den Ausschreitungen eine Gedenktafel in Rostock anbringt. Was ist das für ein Bild? Da erinnern sich ja wahrscheinlich kaum mehr welche dran.
Genau, also an diese ganze Aktion scheint sich kaum noch jemand zu erinnern, obwohl die, glaube ich, eigentlich die Vorwegnahme von Schulterschlüssen ist, die wir jetzt in der Gegenwart erleben, so rund um so Label wie postmigrantischer Antifaschismus. Max Czollek wäre da so eine Figur, die dafür spricht. Also so Schulterschlüsse zwischen jüdischen und migrantischen AkteurInnen, die sagen, wir wollen uns gar nicht integrieren und mundtot lassen, sondern wir wollen aufbegehren. Und das ist erstaunlich, dass eigentlich dieses Ereignis, was ungefähr 8 Wochen nach dem Pogrom in Rostock stattfand, so vergessen ist. Da sind nämlich jüdische Überlebende und Nachgeborene von Überlebenden aus Frankreich angereist unter der Ägide von Beate Klaasfeld, die ja auch als Nazi-Jägerin immer tituliert worden ist, heute noch lebt. Und die haben eine Mahntafel am Rathaus in Rostock angebracht, wo ein Bezug hergestellt wurde zwischen diesen Attacken auf vor allen Dingen die Roma-Geflüchteten an dieser Asylbewerberstelle im Sonnenblumenhaus in Rostock und der Verfolgung von Sinti und Roma im Nationalsozialismus. Und das hat zu einem wilden Polizeieinsatz in Rostock geführt, der wohl auch beabsichtigt war als Provokation, um die entsprechenden Nachrichten und Bilder zu provozieren, dass jetzt schon wieder in Rostock im Grunde die Opferseite von der Polizei angegangen wird, so wie auch im August eben die Opfer von der Polizei nicht geschützt worden waren.
Würde sich doch auch auch wunderbar anbieten, eigentlich als Bild eines geläuterten Deutschlands, oder? Also eine jüdische Delegation, die da eine Mahntafel errichtet, wieso ist dieses Bild dann nicht ins kollektive Gedächtnis eingedrungen?
Weil man eben nicht zugeben konnte, dass es was mit Rassismus und Pogromgeschehen zu tun hatte. Es ist ja tatsächlich ein rassistisches Pogrom gewesen und beide Worte, Pogrom und Rassismus, sind in der Rostocker Stadtgesellschaft über Jahrzehnte quasi, zumindest von offizieller Seite, also Stadtverwaltung und die regierenden politischen Parteien bis hin zu den Grünen und der Linken, nicht aussprechbar gewesen. Also das hat sehr lange Prozeduren gebraucht, bis das irgendwann mal durchgesickert ist, dass es vielleicht doch Rassismus gewesen ist.
Gibt es denn noch andere Bilder, die von diesem ikonischen Foto mit Harald Ewert überdeckt werden, die aber wichtige Perspektiven liefern?
Also ein Bild, auf das ich auch hinauslaufe in meinem kleinen Büchlein Nachbilder, ist das einer von den Romney, die da betroffen waren, die mit ihren beiden kleinen Kindern vor dem Sonnenblumenhaus auf dem Gehstein sitzt und darauf wartet, jetzt evakuiert zu werden. Es sind ja am 24. August damals Busse dann gekommen und haben zumindest die Menschen aus der zentralen Asylbewerberstelle abgefahren sozusagen, in andere Aufnahmelager, woraufhin dann am gleichen Abend der sogenannte Volkszorn sich dann gegen die vietnamesischen VertragsarbeiterInnen entladen hat, woran man sieht, dass es ein rassistisches Geschehen gewesen ist, weil man sozusagen direkt von der Situation vor der ZAST umgeswitcht ist jetzt auf die VietnamesInnen, die zum Teil seit Jahren schon in Rostock lebten. Und dieses Bild zeigt eine junge Frau mit zwei kleinen Kindern am Boden sitzend und reproduziert natürlich bestimmte Blicke auf Sinti und Roma. Und gleichzeitig verkörpert diese Frau aber auch eine gewisse Würde. Und die scheint mir jetzt nicht so antastbar. Das Interessante ist, dass das Foto von dem gleichen Fotografen Jürgen Siegmann am gleichen Tag, am 24.08. gemacht worden ist wie das Harald-Ewert-Bild, aber es ist das totale Gegenteil. Also wir sehen einen Menschen in seiner ganzen Menschlichkeit und Würde. Wir sehen auch die Verletzlichkeit sozusagen eines Körpers in einer solchen Situation. Während bei dem Harald-Ewert haben wir eben diesen besoffenen Idioten.
Das sind jetzt alles Bilder, die in der Vergangenheit entstanden sind, eben 1992. Und darum geht es ja auch in Ihrem Buch. Also Ihr Band heißt Nachbilder. Es geht darum zu untersuchen, wie Bilder nachwirken sozusagen über die Zeit hinweg. Was würden Sie denn sagen? Was nehmen Sie mit aus dieser Untersuchung? Was können wir vielleicht alle irgendwie mitnehmen oder so von der Nachwirkung dieser Bilder, wenn wir heute darauf schauen?
Also für mich war zum einen wichtig, wirklich diese Bilder nochmal zu befragen. Das heißt, was zeigen sie nicht und wie sind sie verwendet worden? Und das kann man eben unter anderem an dem Harald-Ewert-Bild, glaube ich, gut zeigen, welche Verdrängungsmechanismen auch dahinter stehen, zu sagen, ja, also wenn wir über Rassismus reden, dann zeigen wir diesen Tölpel. Das ist natürlich keine politische Analyse des Phänomens. Aber was für mich eben auch wahnsinnig spannend war, war tatsächlich in Kontakt zu treten mit der Familie dieser Frau, Ioana Miclescu, die da abgebildet ist auf dem Bild, wo sie eben auf dem Gehsteig sitzt mit ihren beiden kleinen Kindern, und zu erfahren, wie sie das alles erlebt hat. Und diese Menschen sind im Grunde 30 Jahre lang überhaupt nicht berücksichtigt und befragt worden. Das waren meistens Roma aus Rumänien, die zurückgekehrt sind, weil sie in Deutschland tatsächlich eben fortgesetzt attackiert worden sind, auch nach Rostock noch. Und zu hören, was die erlebt haben, welche Erlebnisse von ihnen zum Teil bis heute nicht Eingang in die offizielle Geschichtsschreibung gefunden haben. Aber auch zu sehen, wenn man die damalige Tagespresse aus Rostock liest, in der dann gesagt wird, ja, die hausen da, also wie die Wilden im Sonnenblumenhaus, die grillen Möwen auf dem Balkon. Das sind also fast keine Menschen, die wir uns da eingehandelt haben, diese osteuropäischen Roma. Und dann zu hören, wie Frau Miclescu erzählt, also wir wurden in dieses Heim eingewiesen und das war der letzte Schweinestall. Wir haben erstmal sauber gemacht und aufgeräumt und Schlafstätten für unsere Kinder geschaffen und so weiter. Natürlich sind ja völlig normale Menschen. Da hätte man auch schon damals 1992 drauf kommen können. Aber man hat sie nie befragt. Und für mich war eben auch dieses Bild von dieser auch zugegebenermaßen sehr hübschen Frau mit ihren zwei Kindern ein Anlass, dem nachzugehen, wer ist das? Und ich habe Glück gehabt, dann über verschiedene Umwege und Kontakte dann wirklich auch mit ihrer Tochter sprechen zu können, die wiederum den Kontakt zur Mutter hergestellt hat. Und dann also eine komplett andere Version der Geschehnisse von 1992 nochmal aus Opferperspektive erfahren zu können.
Der Kulturwissenschaftler Professor Matthias Lorenz über sein Buch, das heißt Nachbilder, ist erschienen im Schlaufen Verlag, hat 202 Seiten, kostet 22,50 Euro. Und darin ist auch ganz spannend zum Schluss ein Beitrag von Clemens Meyer zu den Ereignissen von Rostock-Lichtenhagen zu lesen. Ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch hier, Herr Lorenz.